Das Fasten begegnet uns in der Bibel immer wieder und hat unterschiedliche Bedeutung. Wir fangen mal mit dem Alten Testament an. Da ist es sehr prominent vertreten. Und ich habe mal ein paar Bibelstellen mitgebracht, wo es ums Fasten geht. Könnt ihr die Folie anwerfen? Jawohl. Also man kann sagen, ein wichtiger Aspekt des Fastens im Alten Testament ist, Gott gnädig zu stimmen. Das ist ganz eng verbunden mit der Buße. Also wenn man Schuld auf sich geladen hat, um die Buße zu unterstreichen, haben die alttestamentlichen Gläubigen gefastet. Da gab es zum Beispiel den Versöhnungstag, könnte man vergleichen mit unserem heutigen Buß- und Bettag. Allerdings viel prominenter war das damals, viel wichtiger für das Volk Israel. Und über diesen Versöhnungstag heißt es hier in 3. Mose 16, Vers 29, am 10. Tag des 7. Monats, das ist das Datum, wo der Tag gefeiert werden soll, sollt ihr fasten und keine Arbeit tun, weder ein Einheimischer noch ein Fremdling unter euch. Also dieser Tag war dafür reserviert, dass das Volk seine Schuld vor Gott bringt, und sie taten das eben auch, indem sie fasteten. Oder in 1. Samuel 7, Vers 6, ganz ähnlicher Zusammenhang, da ruft der Prophet Samuel das Volk zur Buße auf. Die hatten sich fremde Götter gemacht, die Israeliten, haben Baal und Aschera, kananitische Gottheiten, angebetet. Und dazu, um Buße zu tun von dieser Sünde, rief eben Samuel dazu auf und sagte, oder da heißt es dann in 1. Samuel 7, Vers 6, das Volk kam zusammen, sie fasteten den ganzen Tag und bekannten dem Herrn ihre Schuld. Also das ist der erste wichtige Aspekt. Wenn man fragt, Fasten im Alten Testament, was bedeutet das? Es ist ein Zeichen der Buße. Ein zweiter ist, dass die Gläubigen durchs Fasten die Ernsthaftigkeit ihrer Gebete unterstreichen wollten. Wenn sie ein wichtiges Gebetsanliegen hatten und sie wollten Gott zeigen, das ist mir richtig, richtig wichtig, dann haben sie parallel zum Beten gefastet. So zum Beispiel der Gottesmann Esra, der hatte eine schwere Reise vor sich. Er wollte nach Jerusalem reisen und das war eine gefährliche Reise. Räuber auf der Straße oder Krankheiten konnte man sich da einfangen. Und dann heißt es in Esra 8, Vers 23, berichtet er, so fasteten wir und baten unseren Gott um seinen Schutz und er hörte unser Gebet. Also um dieses Gebetsanliegen für Schutz Ausdruck zu verleihen, darum hat Esra und seine Begleiter haben gefastet. Altes Testament. Im Neuen Testament wandelt sich die Perspektive aufs Fasten. Es ist kein Gebot mehr. Es gibt im gesamten Neuen Testament kein Gebot, was explizit sagt, ihr müsst fasten. Und das hat einen ganz einfachen Grund, nämlich das Kreuz. Jesus stirbt am Kreuz für unsere Schuld und er macht damit den Weg frei zu unserem liebenden Vater. Von jetzt an gilt, zu Gott zu kommen, das hat nichts mit Leistung, nichts mit Fasten zu tun, nichts mit irgendwelchen Ritualen, sondern es ist reine Gnade. Man kann es sich einfach nur schenken lassen. Und deswegen verliert das Fasten natürlich im Bezug auch auf Buße seine Bedeutung. Es ist kein magisches Ritual mehr notwendig, um Gott zu besänftigen. Und wir müssen unseren Vater auch nicht rumkriegen, wenn wir irgendwas brauchen und bitten, müssen wir nichts tun, um ihn sozusagen zu bestechen, damit er unsere Gebete erhört. Ja, das Neue Testament warnt sogar an einer Stelle explizit davor oder an mehreren Stellen explizit davor, dass wir das eben nicht so verstehen, das Fasten als ein magisches Ritual, mit dem wir Gott rumkriegen oder mit der wir irgendwie unsere Erlösung sichern können. So heißt es zum Beispiel in Hebräer 13, Vers 9. Lasst euch nicht durch alle möglichen fremden Lehren verführen. Gottes Gnade wird euch innerlich festmachen. Speisen können das nicht bewirken. Sie haben denen nichts genützt, die sich mit ihnen befassten. Also die Vorstellung, dass wenn ich bestimmte Sachen esse, dann hat mich Gott nicht lieb oder wenn ich faste, dann hat er mich mehr lieb. Das wird hier verurteilt. Das ist Quatsch, sagt der Hebräerbrief. Und dennoch lesen wir auch im Neuen Testament, dass die Gläubigen gefastet haben. Und zwar haben sie das genutzt, um sich auf Gott auszurichten. Es war ein Hilfsmittel für sie, um sich Gott zuzuwenden. Beispiel dafür ist die Gemeinde in Antiochia. Das ist die Heimatgemeinde von Saulus, von Paulus gewesen. Der hatte sich ja bekehrt vor Damaskus. Und nun steht er vor der Frage, was fange ich an mit dieser Offenbarung? Wie soll ich mein Leben für Jesus leben? Und das entscheidet er nicht alleine, sondern das tut er im Kreis seiner Geschwister in Antiochia. Und die machen nun eine Gebetszeit über mehrere Tage und fasten auch dabei. Da heißt es in Apostelgeschichte 13, Vers 2, als sie einmal für einige Zeit fasteten und sich ganz dem Gebet widmeten, da sagte ihnen der Heilige Geist, gebt mir Barnabas und Saulus für diese besondere Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Also die Gemeinde hat um Gottes Weisung gebeten und Saulus wurde beauftragt, eine Missionsreise zu machen. Und das ist ein bahnbrechender Moment in der Kirchengeschichte. Dadurch ist das Christentum erst in die Türkei und später nach Europa gekommen. Und dieser bahnbrechende Schritt wurde eben den Christen in Antiochia offenbart, als sie gebetet und gefastet haben. Also fassen wir den biblischen Befund zusammen. Es ist kein Gebot mehr. Es ist nichts, wo wir sagen können, wir müssen das tun oder wir wollen Gott dadurch bestechen, dann werden unsere Gebete besser erhört. Aber es ist ein Hilfsmittel. Fasten ist ein Hilfsmittel, um Raum zu schaffen für Gott. Wir fasten, wir können von allem fasten, was irgendwie Raum einnimmt in unserem Leben, auf unterschiedliche Weise, und was dadurch auch so ein bisschen den Platz wegnimmt, wo eigentlich Gott sich hinsetzen könnte, mal bildlich gesprochen. Zum Beispiel Zeitfresser, die unser Leben bestimmen. Da könnten wir von fasten und dann haben wir mehr Raum für Gott. Das wollen wir uns mal im Detail anschauen und uns den Gedanken nähern. Fasten schafft Raum für Gott. Fasten schafft Raum für Gott. Unser Alltag ist ja sehr vollgestopft mit allen möglichen Dingen. Wir sind immer so gepolt, dass wir irgendwas machen müssen. Das ist einfach, so sind wir gemacht. Wir mögen nicht gerne einfach rumsitzen und sagen, ich tue jetzt einmal nichts. Dann kommt sofort der Gedanke, was soll ich jetzt tun? Wenn wir eins nicht ausstehen können, dann ist das Leerlauf. Nichts tun, nichts denken, nichts machen. Das ist irgendwie unangenehm. Vor 30 Jahren hat das einer erkannt und er hat einen Apparat konstruiert, der uns hilft, jeglichen Leerlauf zu verhindern. Damit können wir chatten, damit können wir irgendwelche kleinen Programme aufrufen und so müssen wir niemals wieder Leerlauf im Leben haben. Das Ding wurde der größte Kassenschlager aller Zeiten, das Smartphone, und der Erfinder Steve Jobs, ein reicher Mann dadurch. War vorher, wurde noch reicher dadurch. So sind wir einfach. Und das ist ja auch in gewisser Weise okay, aber es ist geistlich auch problematisch, weil es eben unseren Blick auf Gott verstellt. Wenn wir am Handy daddeln, dann nehmen wir Gott nicht wahr, in aller Regel zumindest. Wenn wir Fernsehen gucken, dann konzentrieren wir uns auf den Film. Wenn wir irgendwas machen, dann konzentrieren wir uns auf das, was wir machen. Und damit ist unser Leben ziemlich zugestellt. Ja, man könnte sagen, bisschen negativ gesagt, vielleicht auch manchmal ein bisschen vermüllt. Könnte man vergleichen mit einer Messi-Wohnung. Kennt ihr vielleicht, nicht aus eigener Erfahrung vielleicht, aber ihr habt mal von gehört, dass es so Wohnungen gibt, da wird einfach alles reingestellt und da wird nicht mehr aufgeräumt und da kommt das rein und jenes rein. Und dann ist einfach kein Platz mehr für einen Gast. Dann klingelt Jesus an der Tür deines Lebens und fragt, kann ich mal reinkommen? Und du musst sagen, tut mir leid, Jesus, ist alles voll, da ist kein Platz mehr für dich. Beziehungsweise, ich merke das gar nicht, dass er Platz bei mir einnehmen möchte. Und wenn es extrem wird, dann ist die Messi-Wohnung sogar so zugestellt, dass die Fenster verdeckt sind und dass gar kein Licht mehr ins Haus kommt. Da möchte Gottes Licht in das Haus unseres Lebens scheinen. Aber die Fenster sind zugestellt mit allen möglichen Dingen. Nichts kommt mehr rein. Und an diesem Punkt, bei dieser Problematik, setzt eben das Fasten ein. Das Fasten sagt ganz bewusst, oder das Fasten bedeutet, dass wir in unserer Lebenswohnung einmal Platz schaffen. Dass wir einmal schauen, was nimmt denn da eigentlich so einen riesen Platz ein? Und dass wir sagen, für eine gewisse Zeit stellen wir das einfach mal in den Schuppen. Und dafür haben wir ein bisschen Platz in der Wohnung, Platz dafür, dass Jesus hineingehen kann und dass er Platz einnehmen darf in unserem Leben. Also Fasten bedeutet quasi, die innere Wohnung etwas freizuräumen. Vielleicht auch die Fenster ein bisschen freizuräumen, damit Gottes Liebe, Gottes Licht in uns in unser Leben hineinschauen kann. Dazu eine kleine Warnung. Denn wenn ihr das macht, wenn ihr euch jetzt etwas aussucht, was in eurem Leben viel Platz einnimmt und das nimmt ihr weg, ja, was könnte das sein? Zum Beispiel das Handy natürlich, ja, dass man das vielleicht nicht ganz weglegt, aber einschränkt, gewisse Apps sperrt, ja, Insta, Facebook, was auch immer euch da die Zeit frisst. Oder man sagt sich ganz bewusst, ich schaue jetzt für 7 Wochen abends kein Fernsehen mehr, sondern ich widme mich Gott. Oder wenn das zu doll ist, sagen wir mal, jeden zweiten Tag kein Fernsehen. Wollen wir ja langsam anfangen, ne? Nichts überfordern. Und trotzdem eine Warnung dazu, sobald du Platz schaffst, kommt eben auch Verdrängtes zum Vorschein. Und das ist für die Seele erstmal unangenehm. Also wenn du so einen Platz schaffst, dann wird es so sein, aller Wahrscheinlichkeit nach, dass das in dir hochsteigt, was du eigentlich durch diese Sachen verdrängen möchtest. Das ist nämlich der Grund, warum wir diesen Leerlauf nicht mögen, weil dann Sachen in uns hochkommen, die wir eigentlich gar nicht erfahren wollen. Dann ist plötzlich eine Wut da. Eine Wut auf Leute, die wir eigentlich lieb haben und die vielleicht zu unserer Familie gehören oder zu unserer Gemeinde, zu unserer Arbeit. Da wollen wir eigentlich gar nicht wütend sein, aber die Wut kommt dann hoch. Oder die Angst ist plötzlich da, die man versucht wegzudrücken. Warum daddelt man ständig am Handy? Weil man dann nicht mit der Angst sich auseinandersetzen muss. Das Unangenehme kommt zum Vorschein. Das war ja auch so, als Jesus in der Wüste gefastet hat. Da lesen wir ja, 40 Tage, 40 Nächte hat er gefastet und dann trat der Teufel höchstpersönlich auf den Plan und er hat ihn mit den Dingen versucht, die, ja, wo der Teufel zumindest dachte, das wären seine schwachen Stellen. Heißt es nicht, dass wenn du fastest, gleich der Teufel vor der Tür steht, aber ja, Dinge, die du eigentlich nicht möchtest, die du verdrängst, die kommen zum Vorschein. Und das ist gewollt. Das ist ein Sinn des Fastens. Es ist genau der Sinn der Sache, dass ich sage, ich lasse Platz und ich lasse Dinge in mir hochkommen, die ich normalerweise verdränge, eben in einer Zeit, wo ich mich ganz bewusst auch auf Gott ausrichte, damit ich das mit Gott zusammen bearbeiten kann. Denn solange etwas verdrängt ist, solange bleibt es da und hat enorme Auswirkungen auf unser Leben. Wir nehmen das nur unbewusst, wir sind uns dessen nicht bewusst, aber es hat Auswirkungen auf unser Leben und es bestimmt unser Leben und es wird auch nicht besser dadurch, dass wir es verdrängen, es wird eher mehr. Aber wenn es an die Oberfläche kommt und wenn wir es gemeinsam mit Gott im Gebet behandeln, wenn wir es in Gottes Licht halten, dann kann dieses Verdrängte heilen. Das ist ein wichtiger Punkt des Fastens. Raum geben für Gott und auch Raum für mich, dass die Sachen, die mich verletzen, die mich beschäftigen, dass die ans Licht kommen und ich sie gemeinsam mit Gott bearbeiten kann. Ein zweiter wichtiger Punkt des Fastens ist, Fasten gründet uns neu in Gott. Fasten gründet uns neu in Gott. Es ist so, dass wir als Menschen uns regelmäßig seelische Krücken in unserem Alltag bauen. So eine seelische Krücke ist zum Beispiel deine Tasse Kaffee am Morgen. Ja, man steht auf, denkt an die Arbeit, hat eigentlich keinen Bock, aber man steht trotzdem auf. Warum? Weil man weiß, man macht sich einen schönen Kaffee, der Duft, dann wird man ein bisschen belebt durch das Koffein und dann kriegt man das auch hin mit der Arbeit. Oder Süßigkeiten. Ja, niemand von uns isst Süßigkeiten, weil er sagt, ich brauche die Kalorien, ich brauche die Energie, ja, sonst funktioniert mein Körper nicht, sondern die allermeisten von uns essen Süßigkeiten aus Genuss, weil es unserer Seele gut tut, weil wir sagen, ja, das ist so ein kleines Highlight am Tag, wenn ich jetzt gearbeitet habe oder so, dann gönne ich mir das, eine seelische Krücke. Und das ist gut. Ja, ich sage nicht, dass es schlecht ist. Wir brauchen so etwas. Und gerade wenn man auch seinen, sag ich mal, Schwierigkeiten hat, seelisch oder so, dann wird ein Therapeut oder ein Seelsorger immer auch sagen, bau dir solche seelischen Krücken. Es ist notwendig. Aber auch das Gute birgt ja immer eine Gefahr. Die Gefahr ist nämlich, dass wir nicht mehr Gott dahinter sehen, der uns jetzt ein schönes Geschenk macht mit dieser Tasse Kaffee, die wir genießen dürfen, oder mit der Schokolade, die wir essen, sondern dass die Sache selbst zum Götzen wird, dass sie eine Stütze wird, auf die wir uns stützen und wo wir sagen, das ist eigentlich das, worauf ich nicht verzichten kann. Das wäre nämlich die Definition eines Götzen. Die Definition für einen Götzen lautet, etwas, worauf ich nicht verzichten kann. Und wenn ich zu dem Punkt komme, wo ich sage, ich kann vielleicht auf das Glas Wein nicht mehr verzichten, dann ist es für mich zum Götzen geworden. Und hier setzt das Fasten ein. Es stellt eben bewusst die Frage, ist das eigentlich ein Götze in deinem Leben? Und wenn du sagst, nein, das ist es nicht, ja, dann lass doch mal versuchen, 7 Wochen drauf zu verzichten. Lass doch mal schauen, ob du statt der Tasse Kaffee am Morgen auch vielleicht eine 5-Minuten-Andacht haben könntest mit Gott und dass das dich genauso belebt. Oder dass, wenn du von der Arbeit kommst und du belohnst dich normalerweise mit einer Tafel Schokolade, dass du stattdessen vielleicht Lobpreis hörst oder Bibel liest oder was auch immer dich anspricht und was dich mit Gott zusammenbringt. Und ob das auch eine Stütze für dich sein kann. Und wenn die 7 Wochen um sind, dann kann man ja auch kombinieren. Dann kann man ja sagen, man trinkt eine Tasse Kaffee mit Gott zusammen und macht dabei eine Andacht und nimmt das als Geschenk. Es ist ja nicht, ich will euch nicht permanent den Kaffee ausreden, sonst wird hier auch keiner mehr zuhören wahrscheinlich. Ne? Also trinkt ruhig weiter Kaffee, ich mache das nur als Beispiel. Aber dass man damit mal so ein bisschen experimentiert, ja, und sich klar macht, was stützt mich eigentlich und kann das Gott auch ersetzen, um dann wieder nach dieser Fastenzeit zu schauen, kann ich das eigentlich auch kombinieren und die Sachen, die ich sonst genieße, auch aus Gottes Hand nehmen und dann genießen. Hier wieder die Warnung, es wird seelisch unangenehm. Ist auch leicht erklärlich, weil es ist ja wie gesagt eine Krücke für die Seele. Und wenn wir diese Krücke wegnehmen, empfindet die Seele das als Verlust. Die denkt, wo ist jetzt meine Schokolade? Ja, wo ist jetzt mein Gläschen Wein? Es wird ein Defizit erzeugt, und zwar ganz bewusst. Das ist der Sinn des Fastens, ein Defizit in deiner Seele zu erzeugen. Warum? Weil jedes Defizit eine große Chance beinhaltet, nämlich die Chance, dieses Defizit neu zu füllen, neu mit Gott zu füllen. Und wenn wir das machen, dann haben wir eben die Chance, uns neu auf Gott zu gründen. Ein ganz wichtiger Punkt des Fastens. Also am Mittwoch geht es los. Bist du dabei? Die Fastenzeit beginnt. Ich will klar sagen, es ist keine Pflicht. Also wenn du sagst, nee, das ist jetzt für mich nicht dran oder das ist, bin nicht der Typ dafür oder ich glaube nicht, dass das mir was bringt, das ist absolut legitim. Es ist ein geistliches Hilfsmittel nach dem Neuen Testament, genauso wie es viele andere geistliche Hilfsmittel gibt, um uns in Gottes Gegenwart zu bringen. Es ist kein Gebot, es ist ein Angebot. Es ist ein Angebot von Gott, ihm näher zu kommen. Fürs Fasten eignet sich alles, was mich von Gott ablenkt. Die Zeitfresser, ne, das sind die Paradebeispiele für Fasten, für Möglichkeit zu fasten. Also das Handy, das Fernsehen, vielleicht ein Hobby, was du ganz intensiv betreibst. Was sich ebenfalls eignet, sind die seelischen Krücken, die wir uns im Alltag bauen. Wie gesagt, an sich gute Dinge, aber die Frage, ob man darauf auch mal 6 Wochen oder 7 Wochen verzichten kann. Es muss nichts Großes sein. Man kann es auch auf ganz kleiner Flamme vielleicht anfangen und dann seine Erfahrung machen. Wichtig ist, dass wenn wir dadurch Raum gewinnen in unserem Leben, dass wir es dann nutzen, um Gott zu suchen. Sonst hätte das keinen geistlichen Nutzen. Vielleicht nur einen gesundheitlichen oder ähnliches. Aber wir müssen diese Zeit dann ganz bewusst auch mit Gott verbringen, eben auf eine Art und Weise, wo wir sagen, ja, da komme ich mit Gott ins Gespräch, da komme ich mit Gott in Gemeinschaft. Es geht darum, diesen entstandenen Raum zu nutzen, um Gott zu suchen und um auch mich mit mich selber auseinanderzusetzen. Also diese Dinge, die dann in mir hochkommen, vor Gott, mit Gott zu bearbeiten. Fasten erzeugt ein Vakuum, ganz bewusst. Und dieses Vakuum wollen wir dann mit Gottes Gegenwart neu füllen. Man muss gefasst darauf sein, dass das seelische Erschütterung mit sich bringt. Wie gesagt, das ist gewollt, wenn Verdrängtes nach oben kommt, damit wir es mit Gott bearbeiten und auch, dass wir uns neu auf Gott ausrichten. Fasten schafft Raum für Gott und Fasten richtet uns neu auf Gott aus. Und dadurch bewirkt Fasten eben auch geistlichen Segen. Wir sehen das an vielen Stellen in der Bibel. Ich habe von Esra erzählt, der diese gefährliche Reise vor sich hatte und gebetet hat und gefastet. Und deswegen hat er Gottes Schutz erfahren. Er hat gespürt, dass sein Gott bei ihm ist. Er hat die helfende Hand Gottes über sich erfahren. Oder die Gemeinde in Antiochia, die nicht wusste, was jetzt Paulus' Berufung war, aber die gebetet und gefastet hat und in dieser Fastenzeit diese wichtige Erkenntnis bekommen hat, diese Berufung, dass Paulus Missionar werden soll und das Christentum nach Europa tragen soll. Ein ganz wichtiger Punkt, der durchs Fasten offenbart wurde. Oder eben Jesus, der 40 Tage in der Wüste gefastet hat. Und ich habe ja schon davon berichtet, dass dann der Teufel auf den Plan kam, aber Jesus ist eben, hat sich an Gott gehalten in dieser Fastenzeit. Und dann ist der Teufel wieder verschwunden. Und am Ende der Geschichte heißt es, dann kamen die Engel und dienten ihm. Ein Zeichen für geistlichen Segen, für geistliche Fülle, die Jesus da erlebt. All diese Personen, von denen ich eben berichtet habe, die waren auch schon vorher mit Gott unterwegs gewesen. Aber durch das Fasten haben sie eben eine tiefere Dimension von Gott nochmal erlebt. Sie sind tiefer gekommen im Glauben. Das war bei denen so. Und warum sollte das bei uns nicht ganz genauso sein? Amen.